Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Heute gibt es eine Premiere. Ich sitze erstmal in der Wurzelstube und darf einen Podcast-Gast empfangen. Von mir sitzt der Lukas Rösch, Unternehmer und Geschäftsleiter vom Startnetzwerk Thurgau. Ich freue mich sehr, sehr fest, dass du heute da bist, Lukas. Danke vielmals.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, zum da zu sein.
Und starten würde ich, wie wir natürlich immer starten, mit der Wurzelfrage, wo du gerade vor etwas Spannendes dazu gesagt hast, dass die irgendwie so etwas in einem kützelt oder antriggert. Finde ich jetzt natürlich spannend zum Hören. Wo sind denn deine Wurzeln oder wo spürst du deine Wurzeln im Leben?
Meine Wurzeln sind im Thurgau, beziehungsweise im Oberthurgau, also da, wo wir uns jetzt eigentlich auch befinden. Ich bin aufgewachsen im Thurgau, mehrheitlich. Bin mit 10 von nicht so weit her, von St. Gallen in Thurgau gezogen mit meiner Familie. Da bin ich gross geworden und eigentlich prägt Landschaft und Menschen und Umgebung zwischen Bodensee und Senti ist eigentlich mein Leben. Das sind meine Wurzeln. Hat mal ein paar Ausflüge gegeben zwischen ihnen, aber schlussendlich hat es mich immer wieder in Thurgau geführt. Oder hat es mich immer in Thurgau geführt, ja. Meine Werte sind auch geprägt von da. Ich bin sehr mit Offenheit aufgewachsen. Ich bin so erzogen worden, zum offen sein. Und würde sagen, zu meinen Werten zählen auch Ehrlichkeit und Echtheit. So bin ich gross geworden und ich habe jetzt angefangen mit aber Offenheit, weil ich glaube, Offenheit ist nicht die Haupteigenschaft von unserer Region, würde ich jetzt mal
sagen.
Da
habe ich jetzt genau, weil ich frage, würdest du jetzt Offenheit und Kanton Thurgau zusammenbringen?
nur bedingt, ja. In gewissen Themen. Ja. Von dem kann man sagen, da bin ich ein bisschen anders gross geworden, weil eben Offenheit doch ein relevanter Teil ist von meinen Wurzeln. Und aber auch ganz wichtig ist Kommunikation. Das prägt mich nach wie vor. Können über Sachen reden, Fuß im Sack machen oder so, ist nicht meins, sondern ohne Kommunikation, offene Kommunikation, kommen ja meine Grenzen relativ schnell. Ich sage jetzt, dass ich in der Beziehung mit Freunden oder beim Arbeiten.
Und da hast du schon immer so ein bisschen, also Kommunikation, ist das ein Thema, das dich schon früher irgendwo berührt hat? Oder ist das jetzt schon im Laufe des Lebens so ein bisschen, hat sich da herauskristallisiert, dass das für dich einfach ein wichtiger Wert ist?
Ich glaube, das ist etwas, was meine Mami mir mitgegeben hat. Also mit meiner Mami habe ich sehr viel geredet, als Kind schon. Und habe von ihr gelernt, dass man relativ weit kommt, wenn man einfach klar sagt, was einem vorgeht oder wenn man etwas möchte. Nicht einfach plump, so über dem vor den Latz knallen quasi, sondern immer mit gewissem Respekt. Dann kommt man relativ weit. Und das habe ich verinnerlicht und auch für mich weiterentwickelt.
Fällt dir das Licht? Ist das etwas, was du mittlerweile so geschult hast, weil du es mit auf den Weg bekommen hast? Weil ich finde, es ist ja so etwas Elementares und in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist da eigentlich das A und das O. Und trotzdem ist mein Gefühl, dass da immer noch am meisten da hapert es in ganz vielen persönlichen, beruflichen Beziehungen. Meistens ist da der Punkt, was am meisten hapert, so gefühlt.
Ja, Kommunikation ist ein riesiger Begriff und ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich Kommunikation komplett kann meistern. Also auch ich verwünsche mich immer wieder in Situationen, wo ich merke, jetzt kommuniziere ich vielleicht falsch oder zu wenig oder zu viel, das kann es auch geben. Aber ja, es hat mich definitiv begleitet und ich glaube, jetzt auch im geschäftlichen Kontext kommt es mir zu gut, dass ich mit dem Thema vertraut bin. Ab und zu auch mal das ein oder andere gut richtige Wort verwünsche, schriftlich oder auch gesprochen.
Sehr massgebend natürlich auch, ja. Wie ist denn dein beruflicher Werdegang
so gewesen? Wo bist du nach der Schule angegangen? Oder weißt du, so dein erster Berufsweg gewesen, und wo hat sie denn weitergezogen?
Also ich habe das KV gemacht und mein erster Job war bei der Müllabfuhr von der Stadt St. Gallen.
Oh, sehr spannend.
Ja. Nach 3 Jahren im Büro, in der Lehre, hatte ich die Nase ein bisschen voll davon und bin dann über ein bisschen Umweg auf die Müllabfuhr gekommen und habe dort ein Jahr lang gearbeitet als 18-, 19-Jährige. Und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Wirklich auf dem Kübelwagen hinten drauf bin ich gewesen, bei Wind und Wetter. Also jetzt stürmt es gerade, jetzt regnet es. Das waren die Bedingungen zum Teil. Und das war eine ganz tolle Zeit gewesen. Aber nach einem Jahr bin ich auch ready gewesen, um wieder ein bisschen in die Schulbank zu drücken. Und das habe ich gemacht. Habe dann BMS gemacht, habe Wirtschaft studiert und habe während dem Studium so ein bisschen das Unternehmer sein oder Entrepreneur sein oder etwas aufbauen, hat mich fasziniert, Führung hat mich fasziniert und ich glaube, das war auch so ein bisschen prägende Zeit gewesen, dann, wo ein bisschen ich für mich die Weiche gestellt habe, wie es nachher weitergeht.
Wie ist, also was hat die Faszination ausgemacht? Magst du dich daran erinnern? Was hat dich so daran gekützelt? Sind da Menschen gewesen, die irgendetwas in dir wachgerufen haben oder Situationen?
Ganz ehrlich gesagt, bin ich im Studium, im ersten Studienjahr bin ich Zug gefahren, in Winterthur studiert, an der Fachhochschule, an der ZHW, und habe auf die Zeitung gelesen und habe dort Interviews gelesen mit Managern, mit Führungspersönlichkeiten, mit Leuten, die in der Wirtschaft sehr engagiert und aktiv sind. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe gewusst, es geht bei diesen Personen um Aufbau, etwas durchbringen, etwas entwickeln, aber auch um Führung also von Menschen.
Ja.
Und in das habe ich mich so ein bisschen verkopft. Ich hatte dann auch einen Job gehabt, bin Assistenz von einer Geschäftsführung in einem grossen Pflegeheim, bin dort näher an Führungsthemen gewesen und dort hat sich das immer so ein bisschen entwickelt gehabt.
Und vielleicht auch wieder Kommunikation, oder? Also du hast immer eigentlich wollen auch mit Menschen arbeiten. Du hast jetzt nicht wollen irgendwo in einem Büro allein sein und eine Firma von oben in der Weite führen, sondern es ist auch schon der Menschenkontakt und mit Menschen auch zusammen etwas entwickeln. Höre ich jetzt das aus oder bin ich falsch?
Absolut. Es fasziniert mich auch, was man kann bewirken kann, je nachdem, wie man auftritt und wie man ist mit den Menschen. Ist man sehr herrisch im Umgang in der Führung oder auch über Projekt. Geht nicht nur zwischen Chefin, Chef und Angestellten. Das kann auch in einem Projekt sein. Wie kommt man, wenn man sehr direkt ist, herrisch ist, vielleicht auch altbacken oder ein altes Verständnis hat von Führung? Oder was erreicht man, indem man vielleicht noch ein bisschen vor allem den Menschen zuhört und dann situativ entscheidet, okay, jetzt braucht es einmal harte Führung oder entschlossene Führung oder braucht es vielleicht eher weiche Komponenten, die vielleicht aus Zuhören und Evaluieren bestehen und reflektieren.
Ja, sehr spannend. Mit dem auch können dann etwas entwickeln, weil man ein bisschen spürt, was braucht es gerade oder wie könnte man einen Menschen auch unterstützen, indem er vielleicht mehr könnte einbringen oder dazu beitragen, oder auch?
Absolut, absolut.
Wie ist denn da gekommen, ab dem Zeitpunkt, wo du da irgendwie gespürt hast, wie lange ist es da noch gegangen, bis du dann dein eigenes Unternehmen gegründet hast?
Das ist nach dem Studium, das ist 2020, ist es ziemlich 12 Monate gegangen. Ich bin dann auf Chur gezogen, wow. Wollte dort studieren, also Master studieren, Master absolvieren und habe nach 3 Monaten wieder abgebrochen, um bei einem Start-up zu arbeiten. Okay. Und das Start-up, das war während Corona. Und während Corona war im Food-Bereich sehr viel los, gerade im veganen Food-Bereich sind gewisse Produkte durch die Decke. Und dort habe ich in einem Start-up geschafft, das mit veganen Produkten online gehandelt hat.
Ah, voilà.
und so hat das Ganze so ein bisschen Laufen. Dort konnte ich wirklich können anpacken, umsetzen, habe gemerkt, was ich kann. Oder? Ich kann etwas bewirken, wenn das Vertrauen da ist vom Chef dazumal. Und habe gleichzeitig dann aber noch einen stärkeren Wunsch gehabt, um eigentlich selber können etwas aufzubauen, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht auch, ich habe es noch ein bisschen besser, ich habe noch ein bisschen bessere Ideen und noch ein bisschen bessere Ansätze, vielleicht auch beim Thema Führung. Und so, du hast gefragt, wie lange ist es gegangen? 2021, also 12 Monate nach dem Studienabschluss, habe ich dann mit meiner damaligen Co-Founderin die Firma Ensoy gegründet.
Und zum vielleicht da nochmal den Übergang, du hast jetzt so schön gesagt, eben einerseits so ein bisschen Einblick gehabt in den ganzen Lebensmittelbereich, veganen Lebensmittelbereich und dann aber auch vielleicht sehen, was würde ich anders machen, wie würde ich jetzt mich anders einbringen und das auch als Motivation sehen, um dann zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit oder es gibt vielleicht auch gerade den Markt, wo da denn da war. Und dann aber gerade so etwas innerhalb relativ kurzer Zeit starten, doch auch nochmal ein mutiger Schritt, wenn man es jetzt mal so sagen will. Ist da die Klarheit gewesen, wo du dann wie gewusst hast, hey, eben Unternehmer sein, das inspiriert mich, ich will selber etwas bewirken, selber etwas machen. Jetzt setze ich das einfach einmal um. Oder wie, kannst du dich noch so ein bisschen, blöd gesagt, reinfühlen in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast?
Ist tatsächlich nicht mehr so präsent, aber ich habe nie zweifelt. Ich habe nie in Frage gestellt, kann ich echt das oder nicht. Sondern nach 12 Monaten oder 6 Monaten, einem halben Jahr in dem Startup, habe ich gemerkt, okay, ich habe das Rüstzeug, das ich brauche. Viele Sachen, gerade administrative Sachen, die vorher noch Fragezeichen waren, habe ich gewusst, habe ich gemacht. Zum Beispiel Mitarbeiter bei der Sozialversicherung anmelden. So kleine administrative Hürden habe ich alles im Gepäck gehabt. Und Thema Führung hat mich, habe ich vorher angeschnitten, immer beschäftigt. Und ich habe dort gefunden, da kann man mehr rausholen, als man da macht. Und ich möchte, habe eine spezielle Idee, wie ich möchte mit Menschen umgehen und mit Menschen etwas aufbauen. Und darum bin ich mit sehr wenig Selbstzweifel in diese Selbstständigkeit gestartet.
Es ist mega schön, dass du das sagst, weil ich finde so Sachen einfach immer so spannend, oder? Weil es gibt so verschiedene Typen natürlich auch. Ich bin jetzt jemand, der 10-mal mehr zweifelt oder 10-mal zuerst hinterfragt, kann ich das wirklich machen? Und ich finde es dann immer so inspirierend, einmal zu hören, hey, wie sieht da jemand anders oder wie ist das an dem Punkt gewesen? Weil jeder steht ja mal an dem Punkt, wo eine Idee dann irgendwie ins Leben gerufen wird oder quasi irgendwo ist der Schritt dann da, wo du musst gehen. Und den musst du dann auch einfach einmal machen, oder? Also das sind dann so die ersten Schritte. Wie war das für dich gewesen? Was ist so, wenn du dich zurückerinnerst, so etwas vom Ersten gewesen, was du gemacht hast? Businessplan oder ist es etwas anderes gewesen?
Es ist der erste, oder was am Anfang passiert ist, ist meine damalige Mitgründerin hat mit Tofu angefangen. In Soi haben wir Tofu gemacht. Sie hat es so im Kleinen gestartet gehabt. Ich habe von dem erfahren und habe sie kontaktiert und habe gesagt, hey, mega spannend, was du machst. Und ich hätte noch ein paar Ideen für das, sollen wir uns nicht zusammen tun.
Und die haben ja noch nicht Kämpfer?
Mal, wir haben uns entfernt gekannt, wir sind mal am gleichen Ort in die Schule gegangen. Ja. Darum hat man gewusst, wer ist.
Okay.
Und darum war der Kontakt da schnell hergestellt gewesen. Und dann hat man sich getroffen und hat dann, ja, wie du das gesagt hast, mal einen Businessplan entworfen und sich überlegt, okay, wie startet man so etwas mit zwei Leuten, die unterschiedliche Hintergründe haben und Unterschiedliches in die Konstellation reinbringen können.
Und du hast dann aber schon da aus deinem vorherigen Job mit dem veganen Lebensmittel natürlich, hat schon auch sehr gepasst, denn hat sie Erfahrungen gehabt in dem Tofu-Bereich oder hat sie sich da dann auch angeeignet in dem Sinn?
Wir sind beides Quereinsteiger gewesen. Ja. Ich aus der Wirtschaft und sie aus der Umwelt, ist Umweltingenieurin. Vielleicht noch ein bisschen näher am Thema Lebensmittel und Landwirtschaft, wenn ich natürlich. Aber sie hat einfach mal irgendwann angefangen, sich mit dem Thema Tofu beschäftigen. Und eben zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann zusammengeschlossen haben, haben wir es beide gemacht. Und nach dem Prinzip Trial and Error, also probieren, Fehler machen, haben wir das dann gestartet.
Fehlerbereitschaft, auch so ein spannendes Thema. Oder so ein bisschen scheitern oder irgendetwas vielleicht auch wieder müssen gehen lassen oder andere Wege wieder gehen. Einerseits ruft man dazu auf, blöd gesagt in der heutigen Zeit, und sagt, ja, ist auch wichtig, zum Fehler machen. Aber so Bereitschaft dafür, in meiner Wahrnehmung, ist ja dann einmal doch relativ klein. Auch die vielleicht öffentlich zu teilen oder vielleicht auch mit dem dann rauszugehen, nicht nur mit dem, was funktioniert, sondern auch mit dem, was nicht funktioniert. Du hast vorher gesagt zu mir, ich darf auch in diese Felder reingehen, darum mache ich das jetzt da gerade mal zum Starten. Wo ihr angefangen habt, gibt es da so Sachen, die völlig in die Hose sind oder wo ihr gemerkt habt, hey, das funktioniert jetzt gar nicht, wie wir uns das vorgestellt haben?
Es gibt leider nicht so Stories, wo ich jetzt sagen kann, zuerst ist uns da passiert, dann das und dann das andere. Nützlich auch, weil ich habe immer probiert, gute Planung zu forcieren. Also wir haben gewisse Sachen oft sehr gut geplant. Wir haben schnell entschieden, aber dann haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie tun wir etwas umsetzen. Wenn wir eine Maschine gekauft haben zum Beispiel oder wenn wir einen neuen Prozess implementiert haben, wenn wir uns vergrößert haben, haben wir immer sehr gut geplant. Und darum haben wir würde ich behaupten, rückblickend sehr viele Fehler auch können oder Missgeschicke können aus dem Weg räumen, bevor es überhaupt mal hätte können entstehen. Ich glaube, Stolpersteine gibt es sicher jenste, und zwar jedes Mal, wenn die vergrössert ist. Wir haben einen neuen Standard in Betrieb genommen irgendwann, wir haben irgendwie neue Maschinen gekauft, einen Haufen Geld ausgegeben, Geld, das wir zum Beispiel eigentlich gar nicht gehabt hätten. Und das sind sicher, oder dann auch gerade personell, also bei uns haben einen Haufen Leute gearbeitet, also viele sind gekommen, viele sind auch wieder gegangen in den letzten 4,5 Jahren. Und dort merkst du, und mit der Zeit merkst du ein bisschen, zum Beispiel, dass es sich lohnt, auf sich das Bauchgefühl zu hören.
Also gerade auch, was Menschen betrifft, wo man merkt, die passen jetzt vielleicht nicht, irgendetwas passt nicht, oder?
Absolut, absolut. Also, und das ist ja noch speziell beim Rekrutieren von Mitarbeitern in einer Produktion. Und bei Ensoy sind das eigentlich fast alle gewesen. Also wir haben jetzt nicht einen Haufen Leute in der Werbung oder im Verkauf. Das haben immer Mitgründerinnen oder vor allem dann ich irgendwann gemacht. Und dann hast du aber ganz viele verschiedene Personen, die sich auf Produktionsstellen bewerben. Die kommen von querbeet. Die haben auch, das sind nicht Führungskräfte. Also du musst mit denen besprichst mit denen in einem Bewerbungsgespräch. Es ist nicht relevant, wie würdest jetzt du das Team oder die Leute führen? Oder was bist du für einen Charakter? Sondern am Ende vom Tag kommt es darauf an, wie gut kannst du anpacken? Ist die Person robust genug, um mit uns zu arbeiten? Wie reagiert sie, wenn man mal am 5 Jahren noch nicht nach Hause gehen. Das kannst du wie nicht alles abdecken an einem ersten Bewerbungsgespräch.
Du kannst es nicht auch fragen oder aus dem Verstand, sondern es ist dann eben eher so ein Gefühl in dem Sinne. Oder so eine Kombination vielleicht.
Es ist eine Kombination und Fehlquote ist aber definitiv da. Also auch wenn das Bauchgefühl gut ist. Aber grundsätzlich ist eines meiner Learnings in den letzten 5 Jahren ist aufs Bauchgefühl hören. Es sagen es einem alle, aber es ist einfach auch etwas dran.
Ja, mega spannend. Und gerade in der Unternehmerwelt, oder, wo doch auch viel Ratio und sehr viel halt, ja, muss auch aus dem Kopf raus und mit Zahlen und so entschieden werden, da nicht zu vergessen oder zu verlieren. Es ist wahrscheinlich auch immer so wie in allem im Leben oder eine Balancefrage. Wie nimmt man beides mit?
Absolut. Ich bin überzeugt, man kann sehr, mit Willenskraft kann man sehr, sehr viel arbeiten. Aber Willenskraft ist nicht alles. Also es braucht finanzielle Finanzen sind nicht zu vernachlässigen die Komponente. Und du hast noch so eine tolle Idee haben, noch so viel Effort in etwas reingeben. Wenn es finanziell nachher nicht funktioniert, dann bringt es alles nichts. Also es braucht eine Balance mit verschiedenen Sachen. Es braucht aber vor allem Mut. Und eben, wenn man ein Gefühl hat, dann auch zum Beispiel ein gutes Gefühl, dass man dann sagt, okay, jetzt gehe ich da all in und schaue, was dabei raus schaut.
Und ihr habt ja nicht nur, eben, es ist einerseits personell, also ihr habt einige Leute gehabt, die ja eben auch immer für eine gewisse Fluktuation auch vielleicht dann sorgt und immer wieder neu mit neuen Leuten auch wieder Handgriff zeigen und so weiter. Und ihr seid aber auch ja im produzierenden Betrieb gewesen, der auch mit der Landwirtschaft viel zu tun hat. Also ihr habt Schweizer oder sogar Thurgauer Bauern gehabt, oder Ostschweizer Bauern, wo ihr quasi den Soja anbauen lassen, oder wie hat das funktioniert?
Vielleicht lohnt es sich, um noch ein bisschen abstecken, was wir überhaupt gemacht haben. Weil,
unbedingt.
Ich bin schon selbstbewusst, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass allen im Thurgau oder deinen Hörerinnen und Hörern klar ist, was Ensoy macht. Ensoy bedeutet Enjoy Soy, also genieße Soja. Und wir haben gestartet aus der Überzeugung heraus, dass das Tofu ein Imageproblem hat und völlig unterbewertet ist. Und vor diesem Hintergrund ist ein Produkt entstanden, das gängige Vorbehalte widerlegen kann. Tofu hat keinen Geschmack. Hat gummige Konsistenz und der Soja kommt aus Brasilien und der Regenwald stirbt weg, weil wir den Tofu essen. Wir haben ein Produkt entwickelt, das all diese Vorbehalte widerlegen kann. Feine, geschmacksrichtige, starke Konsistenz. Und der Soja, du hast es jetzt ein bisschen angetönt, der kommt, ist bei uns relativ von Anfang an aus dem Thurgau gekommen. Also für uns war ganz wichtig, eine regionale Wertschöpfungskette, die sehr nachhaltig ist, aber eben auch finanzielle Werte hier in die Region hineinbringt. Und vor dem Hintergrund oder mit diesen Ideen sind wir gestartet, das zweite ursprünglich, und haben bis zur Spitzenzeit 13 Mitarbeitende gehabt. Und im November letztes Jahr, also 2025, haben wir das Geschäft geschlossen, so jetzt im Schnelldurchlauf. zu deiner Frage aber, oder zu dem, was du angeschnitten hast, ja, der Rohstoff war von da gewesen, eben aus dem Grund, den ich jetzt gesagt habe, kurze Wege, Nachhaltigkeit und die Leute im Boot zu haben. Die Region, haben wir, das war ganz wichtig von Anfang an, wir möchten die Region im Boot haben. Gerade mit einem Thema, das massiv polarisiert.
Ja, es ist nämlich so ein Thema, weil ich sage immer so, es beschäftigt uns ja alle, oder wir essen ja alle jeden Tag und sind Konsumenten in dem Sinn. Und trotzdem ist auch sehr viel Unwissen oder eben man blickt in das ganze Konstrukt von der ganzen Lebensmittelproduktion und eben Inland, Ausland, was bedeutet das? Ich würde behaupten, man blickt wirklich seltenst mal so richtig durch. Und mittlerweile ist es ja auch ein Wirrwarr von Beschriftungen und Labels. Und also es ist auch sehr verwirrlich, sich da überhaupt noch ein breites Bild zu verschaffen. Und ich mag mich eben noch so gut erinnern, als ich das erste Mal von euch gehört habe, wo ich dann auch wirklich so einfach die Aspekte gefunden habe, hey, cool, es ist irgendwie, es ist von da, es ist etwas anderes. Es ist eben nicht, um da vielleicht nochmal vom Anfang nicht so gegen den Thurgau richten, Thurgau kann sehr wohl auch sehr offen und innovativ natürlich sein. Ist ein bisschen, ist auch mit einem gewissen Schalke ein bisschen am Anfang, wo wir gesagt haben, das ist jetzt vielleicht nicht so der offenste Kanton Thurgau. Wir dürfen da sagen, wir kommen beide von dort.
Genau.
Aber ja, ich habe dann gefunden, so die Kombi zwischen diesen Aspekten ist mega spannend und macht einfach auch Freude, so ein Produkt dann zu kaufen. Hat aber auf der Gegenseite auch sehr viel Teil drin, die auch Herausforderungen können sein, oder? Also ich finde jetzt gerade auch nur schon die Qualität vom Soja vielleicht oder den Anbau da regional zu gestalten mit einer ganz anderen Preispolitik. Wie hat sich das gestaltet? Wie sind ihr überhaupt vorgegangen? Vielleicht auch zum kurz noch die Schnittstellen mitnehmen, so eine Regionalität, die so gut tönt. Was kann denn da auch herausfordernd sein, in so einem Moment, denn so einen Soja von den Bauern zu euch und verarbeiten?
Also behaltet es mal bei Food, Lebensmittel ist es so, wenn du etwas anfängst, finden es alle immer mega cool. Wow, okay, du machst etwas bei dir zuhause, Gumpfi, irgendwie Nüsse selber rösten oder Kaffee oder weiss ich was. Aber das nachher richtig gewinnbringend auf den Boden zu bringen, das ist etwas anderes. Weil relativ schnell bei Lebensmitteln kommt das Thema Preisfrage und Verfügbarkeit. Lebensmittel sind keine Uhren, es ist kein Schuh, es ist kein Statussymbol, es ist kein Auto. Das heisst, die wenigsten profilieren sich mit Lebensmitteln, vielleicht mit Wein. Okay, oder? Man sagt, okay, heute gönne ich mir etwas, teure Flasche Wein. Aber nachher hört es eigentlich langsam. Also die wenigsten, oder du wirst wahrscheinlich auch nicht sagen, hey, heute habe ich mir so eine teure Banane gekauft, ich bin so cool. Und das bedeutet, dass irgendwann musst du überlegen, wie komme ich an meine Kunden an und wie erreiche ich den Durchbruch? Langt es mir vielleicht, einfach am Wochenmarkt meine Produkte zu verkaufen? Oder möchte ich, und dann ist es ein Hobby, mache es ein bisschen nebenbei oder möchte ich es als Geschäft aufbauen, wo ich davon leben kann. Mhm. Und für mich ist klar, es ist das Zweite. Ich wollte etwas entstehen lassen mit anderen Menschen, wo ich eine Lebensgrundlage sichern kann. Mhm. Und das heisst aber, du musst an Orten können dein Produkt verkaufen, wo Masse ist oder wo genug Leute sind, dass das Produkt genug drüllt. Und mit so einem Nischenprodukt wie Tofu passiert das eigentlich nur im Grosshandel, also nicht in einem Hofladen. Und darum haben wir von Anfang an gewusst, für mich ist klar, wir müssen in den Grosshandel. Das haben wir schlussendlich auch geschafft in den Migros. Das heisst, wir sind am richtigen Ort. Ein Haufen Leute laufen durch, aber jetzt haben wir die andere problematische Komponente und das ist der Preis. Mm. Unser Tofu war doppelt so teuer wie Konkurrenzprodukt, natürlich auch doppelt so gut, aber langt das? Und im Nachhinein muss ich sagen, nein, es hat nicht gelangt, weil der Konsument ist einfach nun mal sehr preissensitiv. Und ich würde sagen, es ist nicht einmal nur abhängig vom Einkommen. Es ist davon abhängig, wie viel Wert tut man gute Lebensmittel anrechnen. Und dann ist aber auch immer noch die Frage, und du hast vorher so ein bisschen angeschnitten, oder? Auch ein bisschen intransparent, vielleicht in den Markt rein, und wir haben auch, oder im Lebensmittelumfeld generell, und wir haben auch vorher ein bisschen darüber geredet. Nur weil es du von Hand gemacht hast, heisst es nicht automatisch, dass es bessere Qualität ist. Weil in einer grossen Industrie wird sehr hygienisch gearbeitet. Und vielleicht bei uns daheim in der Küche, wenn man da irgendwie etwas eintütet, dann haben wir vielleicht die Hände nicht so genau gewaschen, mhm, oder es ist irgendwie noch etwas anderes rumgelegen, wo könnte das Allergen sein. Also Qualität kannst du nicht nur festmachen, ob es in ganz kleinen Batches produziert worden ist und irgendwo in einer heimischen Produktion.
Mhm. Und das assoziiert man manchmal eben auch damit. Oder man hat so das Gefühl, es ist ja auch schön Handwerk, oder? Also, mhm, es wird irgendwie von Hand noch gemacht. Aber ja, es ist ein guter Aspekt, auch da vielleicht mal von einer anderen Seite noch aufzurollen und zu sehen, eben, dass es ja auch die ganzen Hygienesachen und so weiter nochmal anders eben bei einer Produktion denn hat, von dem her. Wie war der Prozess gewesen, du hast jetzt gerade Migros erwähnt vorher, wie war der Prozess gewesen, um bei so einem Grossist in der Schweiz überhaupt reinzukommen?
Das ist ein mittellanger Weg. Ab dem Start bis zum Migros okay sind etwa 2,5 Jahre vergangen. Aber zwischen ihnen ist ganz viel passiert und das Stichwort ist Kaltakquise.
Ja.
Ich habe eine Liste mit hunderten Kontakten, es sind glaube ich etwa 800 Kontakte, die in den letzten 4,5 Jahren zusammengekommen sind, wo ich mit jedem mindestens einmal in Kontakt treten bin. In der Regel sagt man 5 Touchpoints mindestens oder sogar 7, bis mal ein Dealstand kommt und bei den meisten sind es vielleicht 3 oder 4 gewesen, es ist kein Dealstand gekommen, und bei vielen aber sind es eben mehr als die 5 Touchpoints gewesen, eben 7, 8, 9, bis endlich mal ein Deal entstanden ist. Und so ist es auch bei der Migros gewesen. Mm. Aber so ist es auch gewesen bei einem kleinen Hofladen hier bei uns in der Region. Du musst einmal anrufen, und dann sind wir wieder bei der Offenheit vom Thurgau, dann sagen wir die Hof und nein, danke, oder? Definitiv nicht. Und dann sagst du, hey, aber ich kenne die und die und die finden es im Fall super.
Netzwerk.
Ja, genau, ja, gut, dann bringst du es halt mal dort vorbei, dann hörst du nichts mehr, dann musst du wieder nachfassen. Ah ja, das stimmt, das ist noch immer im Kühlschrank. Okay, wir probieren es. Ah ja, ist eigentlich noch gut gewesen. Schicken da mal Preise hin und her, sehr, sehr lang. Und bei der Migros war es nicht anders gewesen. Mhm. Wir haben wirklich so, man kann sich das vorstellen wie so ein Stegeli. Wir haben immer unser Einzugsgebiet, und Einflussgebiet vergrößert. Und irgendwann sind wir halt bei der Migros angekommen. Ja. Und bei der Migros haben wir eigentlich 3-mal verhandelt. 2-mal haben sie wollen uns als ihren eigenen Brand reinnehmen, also unser Produkt, wo Migros draufsteht. Und beim dritten, und wir haben immer gesagt, nein, das möchten wir nicht, das ist Ensoy. Und beim dritten Mal hat es dann geklappt.
Mega spannend, also ja, auch zu sehen, dass es eigentlich im Kleinen wie im Grossen wieder ums Gleiche geht, irgendwo jemand im Endeffekt zu überzeugen, oder auch von dem Produkt oder dann durch Netzwerk, auch dem hat es auch gefallen, oder sind dann auch wieder so menschliche Züge, die da durchkommen. Wie bist du vorgegangen, viel persönlich, also telefonisch, wie ist das in der heutigen Zeit, wirst du jetzt nach deiner Erfahrung sagen, schon immer noch so ein persönlicher Kontakt hat wahrscheinlich doch noch mal mehr Wert wie irgendein super pitchten, coolen Werbe mäßige ja, Auftritt, oder wie siehst du das?
Also du sagst etwas Wichtiges, es ist auch in einem grossen Geschäft, in einer Migros oder in einem Coop oder Aldi, das sind Menschen dort, das sind Einkäuferinnen und Einkäufer, die haben gewisse Vorgaben, Preis, Qualität, Exklusivität und ja, klar, wenn das Netzwerk bis dort anlangt, dann hast du unter Umständen bessere Chancen, um mal in Kontakt zu kommen. Aber das ist nicht alles.
Ja.
Schlussendlich wollen alle das Gleiche. Sie wollen gute Produkte haben im Sortiment und sie wollen aber auch vor allem Geld verdienen. Je nachdem, die einen vielleicht ein bisschen weniger aufs Geld verdienen, aber das sind unter Umständen auch die, wo es dann irgendwie vielleicht einmal nicht mehr so gut geht. Weil es ist ja, du musst einfach schauen, dass du deine Margen hast.
Mhm.
Und generell haben wir gemerkt, bald einmal der Tofu-Markt wird im Aussendienst oder im Sales nicht so bearbeitet. Und das war sicher eine Stärke, die wir entwickelt haben, direkter Kundenkontakt. Persönlich vielleicht mal einmal anrufen, eineinhalb Jahr oder im Jahr mal sogar vorbeigehen, mal Leute in Newsletter reinnehmen. Also wirklich einen Kontakt aufbauen, einen persönlichen. Und Früchte haben wir spätestens jetzt am Schluss geerntet. Wir haben nämlich keine einzige Debitor, die offen geblieben ist. Und das spricht für eine starke Kundenbeziehung. Also alle Rechnungen sind gezahlt worden. Und das macht mich stolz, weil das spricht ziemlich klar aus, wie unsere Kundenbeziehung war.
Ja, spannend, auch da bei etwas so, sage jetzt mal wieder Rationalem, wie natürlich Rechnungen stellen, Buchhaltung, sage ich jetzt mal, dass es dort vielleicht im Ende dann auch wieder mehr darauf ankommt, wie hast du das gepflegt oder wie hast du vielleicht auch umgekehrt deine Sachen immer rechtzeitig erledigt und so weiter. Oder auch wieder so, ja, wenn man selber die Werte lebt, kommt es eben dann vielleicht doch wieder zurück auf dieser Ebene.
Auch da, glaube ich, gibt es eine Zufallskomponente. Aber ich habe es eingangs gesagt, zwei Werte, die für mich zentral sind, sind Ehrlichkeit und Echtheit. Mm. Und ich glaube, unsere Kundinnen und Kunden haben immer gemerkt, da sind Leute dahinter, die Vollgas geben, die etwas Tolles möchten entstehen lassen, wo sind, wie sind, wo man kann anschauen kann, auf Fotos oder sogar anrufen, ob ich jetzt für 40 Franken Tofu bestellt habe oder für 4'000, ist egal. Es ist jemand da, es nimmt jemand das Telefon ab und wir liefern einen Top-Service ab.
Mm. Auch greifbar, irgendwie in der heutigen Zeit, wo ja vieles also ungreifbar wird, ein Stück weit, oder? Durch das, dass ja,
wir sind da gewesen, wir sind rum gewesen, auf Märkte, oder eben am Telefon oder beim Kunden selber.
Du hast vorher selber erwähnt, K21 gestartet, 25 im November hat das Kapitel Insoi geendet. Wie ist es da dazu gekommen? Wo war vielleicht der Moment gewesen, oder zu welchem Zeitpunkt, wo du das erste Mal so ein bisschen gespürt hast, das funktioniert so für mich nicht mehr stimmig?
Wo wir angefangen haben, in die Migros zu liefern, ist das dort dicke. Also unsere Produktion ist aus allen Nähten Platz. Wir haben 3 bis 4 Mitarbeitende neu eingestellt und haben Vollgas gegeben. Und dort habe ich aber gemerkt, das ist eine Nummer zu gross für uns. Also wir haben zwar, das Volumen ist in der Decke, aber wir haben es nicht effizient können abfangen. Wir haben alle neuen Aufwände haben wir mit mehr Personal abdeckt. Und es hat sich nicht gerechnet. Also wir haben kein Geld verdient mit dieser Migros. Weil wir nicht so aufgestellt gewesen sind, dass wir mehr Margen rausziehen oder mehr Gewinn rausziehen für uns. Mhm. Oder überhaupt Gewinn rausziehen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich rausgegangen und habe Kontakt gesucht mit anderen Unternehmen, wo man quasi eine Kooperation aufbauen können aus der Lebensmittelbranche. Metzgereien, Fleischereien, völlig etwas anderes. Und habe geschaut, wo gibt es Schnittstellen, können wir bei denen unsere Produktion auf die Fläche bringen, können wir von Logistik profitieren. Und das habe ich, in das habe ich etwa 1,5 Jahre, fast 2 Jahre viel Zeit investiert, um eben da einen Partner zu finden.
Dir wäre es wichtig gewesen, um es weiter können führen, wenn es stimmt. Also es wäre schon mal eigentlich ein grundlegendes Thema gewesen, um einen Partner zu finden, durch das optimieren, die Abläufe optimieren und so weiter und dann können weitermachen so.
Auf jeden Fall. Mm. Also es ist klar gewesen, wir glauben an Tofu. Mm. Ich, mein Umfeld, meine Mitarbeitenden und wir suchen eine Lösung, wie wir das noch mehr zum Fliegen bringen können. Mm. Und 3-mal hat es auch die Situation gegeben, dass wir kurz davor gewesen sind, einen Deal abzuschliessen. Das letzte Mal eigentlich unmittelbar, also im Herbst 25, also vor dem Ende, wo wir mit Leuten im Gespräch sind, wo man können kooperieren oder das Geschäft platzieren bei denen. Und 3-mal hat es aber nicht funktioniert. Und das hat verschiedene Gründe gehabt, finanzielle, organisatorische, aber auch ganz persönliche Gründe.
Was hat er mit dir gemacht, jetzt so... Es gibt ja so die rationale Ebene und dann gibt es ja doch auch so ein bisschen, ist dein Geschäft, du hast das Aufbauen mit deiner Co-Gründerin zusammen, aus dem Nichts etwas erschaffen, sage ich jetzt einmal, ganz viele Mitarbeitende auch gehabt. Wie ist das gewesen, immer wieder so kurz vielleicht vor dem Deal zu stehen, wo man es hätte weitermachen können und dann wie so die Absage dann, hast du das gut können wegstecken oder hat das vielleicht schon auch ein bisschen dann kratzt mit der Zeit auch so ein bisschen an der Energie.
Das hat sicher viel gemacht. Dadurch, dass nach einem Jahr meine Mitgründerin ausgestiegen ist aus dem Betrieb, ist eigentlich alles auf meine Schulter gewesen. Ich habe den ganzen Anteil übernommen. Und es ist dann halt mein alleinige Baby geworden. Und das hat Vor- und Nachteile. Du kannst sagen, wo es durchgeht, aber du musst auch den Karren allein...
Alles selber
trennen. Genau, richtig. Mm. Und eigentlich habe ich immer gesagt... Es ist für mich, ich habe nie von einem Baby geredet, außer vielleicht jetzt gerade, aber ich habe nie gesagt, das ist mein Baby, sondern für mich war es ein Geschäft gewesen. Mm. Und habe das auch probiert rational zu sehen. Oder? Es geht nicht um Leben und Tod bei Insoi, sondern es geht um etwas Schönes aufzubauen, etwas Cooles aufzubauen. Aber bei diesen Verhandlungen, das hat mich fertig gemacht. Also das hat mich emotional extrem belastet. Und ich kann nicht mal genau ergründen, warum. Aber energetisch hat mich das völlig ausgesogen. Die Verhandlungen, ist der Preis richtig? Stimmt es menschlich? Müsste ich mehr reingehen? Was wird von mir verlangt? Was passiert mit meinen Mitarbeitenden? Was passiert mit dem Produkt, mit der Marke? Das hat mich völlig fertig gemacht. Die Zeiten sind extrem intensiv gewesen.
Also das ist in dem Fall so, eben du hast gesagt, 1,5 Jahre etwa, das ist ja dann eine relativ lange Zeit, um so etwas dann immer wieder zu tragen und wieder etwas Neues und dann stehst du wieder dort und musst den Prozess nochmal durchlaufen. Ist das auch ein bisschen der Grund gewesen, warum du dann nach dem dritten Mal gesagt hast, hey, jetzt ist wie fertig? Oder was hat da dort den ausschlaggebenden Schub gegeben? Oder?
Es ist nicht, am Schluss war die Situation so gewesen, dass es also auch aus finanziellen Gründen einfach nicht gegangen ist. Mm. Wir waren gewissermaßen unter Druck gewesen. Wir hatten auch gewisse Kredite gehabt, wo man nicht einfach sagen kann, ja, jetzt lassen wir es mal laufen, sondern wir sind unter Druck gestanden und haben müssen klare Szenarien aufbauen, bringen wir es her. Oder ich muss anders sagen, wir müssen ein Szenario vorweisen, wie wir Entsorgung gewinnbringend entwickeln können. Und das hat sich nicht abzeichnet. Und zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt angesprochen hast, oder quasi beim dritten Anlauf, wo das nicht geklappt hat, war klar gewesen, entweder funktioniert es eben mit dem Partner oder sonst muss man anstehen und sagen, es geht nicht mehr und die Reissleine ziehen. Und das haben wir schlussendlich gemacht. Einerseits, weil es wirklich belastend war, die Situation mit dieser Verhandlung, aber auch zu wissen, dass es unter Umständen vielleicht nicht mehr weitergehen könnte, aber eben auch ganz klar aus wirtschaftlichen Gründen. Also es war nicht einfach so gewesen, dass ich gesagt habe, ja, jetzt habe ich es halt probiert und es ist nicht gegangen. Für das habe ich zu viel Zeit oder ich und meine Liebsten zu viel Zeit und Energie investiert, aber auch zu viel Geld. Also mehrere 10'000 Franken, die da reingeflossen sind.
Mhm. Auch wieder also ein Schritt von, wir haben das im Vorgespräch auch so kurz angeschnitten gehabt, hat ja auch wieder mit den Grundwerten ein bisschen zu tun, Ehrlichkeit, Offenheit, also hat ja auch dann auch wieder etwas mit Authentizität am Schluss zu tun, also alles abzuwägen und anzustehen und zu sagen, okay, ich habe es probiert, aber es ist jetzt einfach, es funktioniert so nicht auf verschiedensten Ebenen, ich muss Schlussstrich ziehen, oder? Passiert ja dann auch oft, dass man etwas noch weiterzieht, wenn man halt irgendwo vielleicht auch die Verbundenheit hat und probiert, das Beste zu machen und dann vielleicht den richtigen, in Anführungszeichen, Zeitpunkt verpasst, um etwas auch wieder loszulassen.
Mir ist das irgendwann leicht gefallen. Also ich konnte irgendwann können mit gutem Gewissen, vor allem mit gutem Gefühl sagen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Mhm. Vielleicht auch, weil bei mir nicht nur pure Idealismus mitgeschwungen hat. Mhm. Ich habe nicht gesagt, ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Oder nicht, ich habe nicht nur das gesagt, sondern das, was wir eingangs ein bisschen besprochen haben, etwas wollen mit Leuten aufbauen, Leute führen, an der Spitze sind auch von etwas, wir können etwas repräsentieren, etwas für etwas einstehen, wo eine Perspektive hat. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich gemerkt habe, nein, die Perspektive ist nicht da, dann ist es, ab dem Zeitpunkt ist es extrem schwierig, gleich viel Commitment, gleich viel Zeit in etwas zu investieren, obwohl du weißt, die Chance, dass es kann funktionieren kann, ist extrem klein.
Mhm, mhm. In einem der letzten Podcasts, der rausgekommen ist, mit Markus und dem Tobias Neubauer, hat er so etwas Gutes gesagt, was ich immer so prägend finde, ich glaube, für jegliche Projekt oder auch irgendwelche Sachen, die man aufbaut, dass quasi wie Ideal oder die Handlung bleibt Illusion. Also wenn man nicht auch wieder, man kann nur so idealistisch sein und etwas bewegen wollen, aber wenn man dann nicht handelt in einer Situation, wo man quasi wie der, wo der Spitze ja ist, auch der, wo ist, wo handlungsfähig ist und auch vielleicht Verantwortung muss übernehmen, dass da quasi dann immer alles so eine Illusion auch darf oder muss bleiben, wenn man den Handel nicht macht oder wenn man nicht handelt in dieser Situation.
Mhm. Also spannende Aussage und für uns würde ich es jetzt auf das abbrechen, dass man gerade in dieser veganen Bubble ist sehr viel Idealismus und sehr viele Ideen, Visionen von einer besseren Welt da. Und da wird auch oft irrational gehandelt und das ist auch gut, oder? Solange es nicht um Existenzen geht. Mhm. Und zum Beispiel der Schritt in die Migros ist für viele nicht so fast nachvollziehbar gewesen. Gerade die Bioläden, wo uns sehr teure Kunden waren, die gefunden haben, wir sind nur der Steigbügel gewesen, damit wir jetzt da Big Business machen können. Das finden wir nicht so cool. Und ich verstehe es, dass sie das gesagt haben, aber für uns ist die Realität einfach die gewesen. Wir haben einen Weg gesucht zum Überleben und haben müssen eben vielleicht Idealismus ist definitiv da gewesen, etwas Cooles aufbauen, etwas Nachhaltiges aufbauen, aber am Ende vom Tag, haben wir Geld verdienen und da war ein Versuch, in diese Richtung zu gehen.
Man greift dann auch nur zusammen, eben so ideal, wichtig, aber im Endeffekt muss auch irgendwie wieder zurückfließen.
Ja.
In dem Sinn.
Ja.
Das war dann im November 2025, wo das Ganze dann geendet hat. Wie war das denn? Hat es sich relativ schnell dann auch befreiend angefühlt? Oder ist es die Monate vom Entscheid, oder es war eine relativ kurze Zeit, wo wir den Entscheid rausgegeben haben, bis dann, wo wir es aufgelöst haben?
Ja, die Kommunikation vom Entscheid war Anfang November 2025 und Ende des Monats November war fertig.
Mhm.
Und das heisst, bei Ende November sind alle Mitarbeitenden gekündigt.
Mhm.
Und für mich und oder meine Frau und mich ist sind Aufraum am Arbeiten geblieben, quasi Liquidation, Restposten veräussern und halt die Firma runterfahren.
Mhm.
Vielleicht noch wichtig, wir sind nicht Konkurs,
mhm,
sondern wir haben die Firma so runtergefahren und alles, quasi, alle Maschinen etc. veräussert. Da sind wir nach wie vor dran. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Und ich glaube, es wäre auch okay, wenn es Konkurs wäre, aber es ist schön, um zu sagen, wir haben niemanden müssen prellen quasi. Die einen sind uns ein bisschen entgegengekommen, aber eigentlich haben wir unsere Rechnungen können zahlen. Und das bin ich sehr happy über das.
Mhm.
Du hast aber gefragt, quasi, was ist passiert gegen den Schluss. Das habe ich davor gesagt. Meine Frau sagt eigentlich, seit dem Dezember bin ich wie ein umgekehrter Händchen, weil das Projekt in Soy, wo ich ja in den letzten bisschen mehr als ein Jahr noch Teilzeit gemacht habe, weil ich wieder angefangen habe zu arbeiten, das hat einfach einen grossen Teil von meinem Hirn oder von meiner Hirnressource absorbiert. Und im Dezember habe ich gemerkt, aha, es gibt ja noch ganz anders oder es gibt anders oder anders wieder neu entdeckt. Und mein Lebensgefühl ist sicher, hat sich massiv verbessert seit da. Und aus dieser Perspektive ist die richtige Entscheidung gewesen, weil jetzt neue Möglichkeiten, neue Chancen sich auftun.
Du hast dich wieder so ein bisschen frei machen und Raum schaffen für Neues. Du hast vorhin schon angesprochen, du hast parallel schon angefangen, dann wieder in einem anderen Job zu arbeiten. Du bist der Geschäftsleiter vom Startnetzwerk Thurgau. Wie ist es da dazu gekommen, zu dieser Entscheidung, das zu machen, parallel dort mal noch?
Nachdem wir bei der Migrosigkeit sind, musste ich 3 Leute entlassen, mhm, weil das Volumen runter ist. Und ich musste entscheiden, entweder entlasse ich mich selber quasi oder 2 andere Mitarbeitende, damit wir finanziell über die Runde kommen. Und ich habe mein Team ist mir ans Herz gewachsen. Wir waren total ein bunter Haufen gewesen. Verschiedene Nationen, verschiedene berufliche Hintergründe. Und die sind so cool miteinander unterwegs gewesen, das wollte ich nicht noch mehr aufbrechen, noch mehr zerstören. Darum habe ich gesagt, ich reduziere mein Pensum reduzieren und fange an einem anderen Ort an zu arbeiten oder fange mal an umzuschauen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung gefällt habe, war die Stelle im Startnetzwerk offen gewesen. Und dort habe ich einfach mal den Fuß in die Tür gehalten. Und das hat wunderbar funktioniert. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben sicher schon über 100 Bewerbungen geschrieben. Und das war sehr schmal, als ich eine Bewerbung geschrieben habe und einen Job und den Job bekommen habe. Also ganz eine tolle Sache. Mit tollen Führungen hat das gestartet. Und seitdem darf ich die Unternehmer und Startup-Szene im Thurgau mitprägen.
Für alle, die jetzt das gar nicht kennen, was macht das Startnetzwerk Thurgau?
Startnetzwerk Thurgau tut, wenn du dich selbstständig möchtest machen oder ein Unternehmen möchtest aufbauen, Vollzeit oder Teilzeit, tun wir dich beraten. Es gibt und mehrheitlich kostenlos Beratungsgespräche, gerade für den Start. Es gibt Coachings, wir haben verschiedene Workshops und Kurs zum Thema Marketing, Sales, Administration, wir haben Rechtsberatung. Also wir decken ganz viele Felder ab, die du brauchst, wenn du dein Business möchtest starten. Darüber hinaus ist der Name ist Programm Start Netzwerk. Also Netzwerk ist eine ganz wichtige Komponente. Wir sind bestens vernetzt im Thurgau, aber auch über die Region, teilweise auch über die Landesgrenze hinaus und haben darum einen Haufen Anknüpfungspunkte für Leute, die bei uns in der Community, der Bubble drin sind. Das ist so grob das Angebot vom Start Netzwerk.
Was hat dich gereizt an dieser Stelle?
Wirklich können mein Wissen ein bisschen weitergeben und mich für die Region engagieren. Also ein bisschen auch ähnliche Komponenten wie bei Ensoy.
Mhm.
Die Wertschöpfung in der Region zu vorantreiben. Und ich sehe auch eine ganz wichtige Aufgabe im Startnetzwerk, nämlich wirklich eigentlich Geschäfte von morgen sicherstellen und schauen, dass man Talent anziehen und Leute empowern, die etwas aufbauen
möchten. Mhm. Ja, mega spannend, auch wie sich manchmal so eine Vision von etwas auch entwickeln, so deine Grundwerte auch dort wieder reinnehmen können, oder? Und vielleicht sogar noch breiter können irgendwo streuen oder mehr Leute begleiten, weil sie jetzt ganz, ganz viele Menschen, verschiedenste Menschen sind, die wollen gründen und auch können von ja, Informationen dann profitieren, die du an Erfahrung in deinen Rucksack gesammelt hast eigentlich. Was gibt es da auch? Also ihr habt auch verschiedene Angebote, die man dann wahrnehmen kann. Hast du jetzt gerade gesagt, man kann sich beraten lassen. Es gibt auch verschiedene so Workshop-artige Sachen, wo man teilnehmen kann. Was ist da so ein bisschen deine Aufgabe als Geschäftsleiter in dem Ganzen? Ist das wieder ähnlich so an der Spitze stehen und so ein bisschen koordinieren und Wert weitergeben? Oder fühlt sich das ein bisschen anders an, wie jetzt vor bei Ensoy?
Es hat durchaus gewisse Parallelen. Natürlich, das Tagesgeschäft ist anders. Also, ein ganz kleines Team, zwei Mitarbeitende, ganz tolle Leute und wir steuern miteinander, wie wir das Angebot für Gründerinnen und Gründer im Thurgau möchten entwickeln. Klar, und ich habe da viel Bewegungsraum, habe viel Stossrichtung ganz stark mitprägen. Im Alltag heisst es viel Beratung. Wir nennen das Startgespräch, wo man Auslegeordnung macht und schaut, wo stehst du. Die einen haben schon gegründet, die anderen haben erst eine Business-Idee, die einen sind mit im Gründungsprozess. Aber eine ganz wichtige Aufgabe, wo ich sehe, ist da, so den Founders-Mindset eigentlich zu vermitteln. Und weil ganz viel ist eine Kopfsache. Und das ist ein Teil von meiner Aufgabe hier im Startnetzwerk, das können vermitteln. Den richtigen Denkanstöss zu geben, Überlegungen zu machen, Leute auch manchmal zu empowern, und sagen, hey, go for it, aber manchmal auch sagen, Moment mal, hast du ja das und das und das gedacht. Und ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, ich rede eigentlich nicht viel über so Sachen, aber es ist wirklich eine Mentalität, also wo Startnetzwerk kann verkörpern, darf verkörpern und im besten Fall damit auch andere anstecken. Einerseits Gründerinnen und Gründer, aber dann auch zum Beispiel andere Wirtschaftsverbände oder Unternehmer, die sagen, weißt du was, die Startup-Community oder der Vibe, den finden wir cool, da möchten wir irgendwie Teil davon sein.
Schwappt da schon so ein bisschen über von der Welle? Wie nimmst du es wahr?
Hey, bei Ensoy habe ich gemerkt, oder wenn man in seiner Bubble ist, dann hat man das Gefühl, wow, es dreht sich alles um das.
Ja, da hat ein bisschen etwas.
Und das Gefühl habe ich natürlich auch, aber die Resonanz mit dem Programm, das wir letztes Jahr auf die Beine gestellt haben, ist extrem gut gewesen. Wir haben zum Beispiel die Höhle der Thurgauer Löwen organisiert.
Die war genial. Okay.
und danke vielmals für das Kompliment. Und das ist ganz eine wichtige Komponente. Also Sichtbarkeit generieren für die Thurgauer Jungunternehmerszene. Und ich glaube ganz fest daran, dass man beide können profitieren. Die jungen Unternehmer und die alten Unternehmer. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Reifegrad des Unternehmens. Der eine ist 10 Monate unterwegs, der andere 10 oder 20 Jahre. Und ich glaube, wenn man da kann man voneinander lernen. Die starten, können schauen, wie könnte man so etwas aufbauen. Die schon lange unterwegs sind, und das haben wir jetzt mehrfach das Feedback bekommen, geniessen den frischen Spirit. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den wir machen können bei den jungen Unternehmern. Wenn man etablierte Wirtschaftsanlässe ist, geht es viel darum um Status. Oder? Nester sind gemacht, man ist jemand, man fragt vielleicht auch nicht mehr nach Rat, weil man weiß ja schon alles, oder man traut sich nicht mehr zum Fragen, weil man müsste es ja wissen, und das ist anders beim Startnetzwerk. Fragen gehört zum Programm, weil jeder will lernen, jeder will wissen, wie machst es du, wie könnte man das so entwickeln, und das ist ein ganz wichtiges Gut, das man möchte gegen raustragen.
Wie reagieren da so gestandene Unternehmer, wenn ihr da, also ihr macht auch so Vernetzungsanlässe in die Richtung, dass man dann wirklich eben auch die zusammenbringt, oder? So wie ich das verstanden habe. Ist da das Interesse sehr verschieden? Oder wie nimmst du das so ein bisschen wahr? Was macht das so ein bisschen mit gestandenen Unternehmen aus der Region, wenn du kommst mit diesen frischen Start-up-Gedanken?
Also das Startnetzwerk selber darf sicher noch ein bisschen Gas geben. Also wir müssen noch ein bisschen unsere Bekanntheit schaffen. Im Grunde sind Feedbacks aber immer sehr gut. Weil als etablierte Unternehmerin besinnst du ja doch vielleicht so von Zeit zu Zeit an die Anfangszeiten, und weißt, okay, die und die Herausforderungen sind da und spannende oder schön ist auch, die Leute möchten helfen. Und darum haben wir auch ein tolles Coaching-Netzwerk mit etablierten Unternehmerinnen und Unternehmen, die ihr Wissen weitergehen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente. Und für das Ganze können wir hoffentlich in der Zukunft noch ganz viele Leute begeistern. Sowohl Gründer als auch Unternehmerinnen.
Was sind für dich ganz wichtige Werte oder Sachen, die du jedem Jungunternehmerin, Jungunternehmer würdest gerne mit auf den Weg geben? Einfach so allgemeinerweise. Vielleicht irgendwie etwas zu meinen Rucksack packen, um im Moment, wo es vielleicht schwierig wird, auch darauf zurückgreifen.
Ich weiß nicht, ob es wert sind, aber sagen jetzt mal Instrument oder Sachen, die man mal im Kopf hat oder schon mal gehört hat, ist, du musst rausgehen. Du kannst, es bringt nichts, wenn du deine Webseite baust und 100 Stunden investierst und nachher hockst du da vorne, es passiert nichts. Du musst den Mut haben, um das Telefon in die Hand zu nehmen, um die Leute anquatschen, um dich verkaufen können. Du musst nicht stundenlang Videos schauen, wie mache ich einen Sale oder wie bin ich cool im Sales. Sondern gang raus, bis dich selber, aber red mit den Leuten, weil nur so erfährst du überhaupt, was ist Kundenbedürfnis. Und das ist der nächste Punkt. Nur weil ich das Gefühl habe, alle wollen Tofu, heisst das nicht, dass alle Tofu wollen. Und ich erfahre es aber nicht, ob es so ist oder nicht, wenn ich daheim auf meiner Webseite meine Sachen, Beiträge selber zehnmal durchlese. Sondern ich muss den Markt spüren, ich muss die Leute spüren. Dann ganz wichtig, also wir haben Sales, wir haben, was habe ich jetzt gesagt, rausgehen oder den Markt spüren. Dann aber finanzielle Komponente, ganz wichtig. Wir haben viele Anfragen von Leuten mit grossen Plänen, aber ohne Geld. Suchen aber Investoren. Und wieso sollte ich dir Geld geben, wenn du nicht einmal bereit bist, quasi selber etwas ins Risiko zu gehen? Also da ist für mich ein Red Flag als Investor. Der etwas auf die Beine stellt, hat kein Risiko, aber ich schon 100'000 Franken oder mehr. Das kann nicht funktionieren. Du brauchst einfach ein bisschen Geld. Und das ist vielleicht manchmal tragisch, aber wenn du bankrott bist, jetzt mal hart ausgedrückt, dann ist es einfach extrem schwierig, etwas anzufangen. Aber, und da kommen wir zu der vierten Komponente, nichts ist unmöglich. Und das sage ich immer gern, ich finde es absolut crazy oder cool, dass man momentan Coiffeure absolut viral. Oder ein italienischer Pizzabäcker geht viral, nur weil er sich filmt, wie er eine Pizza macht. Oder Professionen, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch abgeschrieben hat und uns gefragt haben, wer will denn noch Haare schneiden? Die faszinieren Millionen. Was möchte ich mit dem sagen? Du kannst alles ist möglich. Du musst einfach irgendwie den richtigen Twist finden. Und glaube, das ist ganz wichtig, oder? Wenn man vielleicht jetzt abgeschreckt ist von diesen Komponenten wie Geld oder Aussenkontakt, wenn einem das nicht so liegt. Es ist alles möglich. Aber du musst dafür arbeiten. Und es gibt kein Zügli, wo man dich reinsetzen kann und das fährt in den richtigen Erfolg. Das gibt es nicht.
Einsatzbereitschaft und auch ein bisschen Risikobereitschaft vom eigenen Handeln her auch wieder, oder? Nicht nur das Gefühl, es läuft alles von außen her, sondern selber auch Schritt machen und sich einsetzen in dem Sinn.
Du sagst etwas Richtiges und ich glaube, das verkennt man manchmal, oder gerade bei grossen Unternehmen, man hat das Gefühl, die sind einfach da, schon immer da gewesen oder schon seit 30 Jahren da und das funktioniert einfach. Aber irgendwann, klar, kommt die Komponente von der Konstanz. Oder klar, dann ist etwas konstant, es funktioniert. Aber am Ende des Tages muss auch ein etabliertes Unternehmen sich immer wieder challengen und hinterfragen und entwickeln, innovieren, damit sie am Leben bleiben. Es ist nur, weil man schon lange auf dem Markt ist, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass es funktioniert.
Ja, spannend. Vergisst man manchmal dann auch im Blick so gegen aussen, wenn eine Marke so präsent schon ist, dass es da dahinter ja auch immer wieder neue Schritt braucht neue Ausrichtung. Und gerade in der heutigen Zeit, wo sich die Branchen ja so stark mit der Digitalisierung und so weiter verändert, oder? Ich meine, wir sind in einem Zeitalter, wo sich einfach von heute auf morgen manchmal Produkte oder Abläufe oder so können verändern. Und dann musst du ja auch reaktionsfähig bleiben. Innerhalb von einer grossen Firma hast du ja mehr Ausgaben und mehr eben personelle Sachen, die du dann auch im Blick behalten und so weiter.
Ja, das vergisst man manchmal. Und je nach Firmengröße hat man das Gefühl, es ist ein Koloss, oder? Und man hat das Gefühl, ja, die machen, was wollen, oder die Bösen, es geht nur um Profit. Aber man vergisst eigentlich manchmal, die haben ja auch mal angefangen als kleine Unternehmer, als kleine Selbstständige. Und die Grundlage ist in vielen Fällen immer noch das.
Spannend. Was sind so Themen oder sieht man so einen Trend im Moment, wenn du die Gespräche führst, gibt es Bereiche, wo gerade sehr viele Leute sich selbstständig machen wollen? Oder ist das wirklich querbeet, was du da an Gesprächen einmal hast von den Branchen her und so weiter?
Das ist sehr vielseitig. Ja. Sehr vielseitig. Beratung ist immer ein Thema, und aber auch Schwieriges. Weil aus dem Nicht Beraterin, Berater werden, das ist einfach extrem schwierig. Ja. Und sonst kann man aber wirklich, kann ich nicht so pauschale Aussagen machen. Wir haben ganz viele verschiedene Cases, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr so ein bisschen Handwerkerbuden zum Beispiel oder auch mal einen Gewaffer oder so. Also reguläre Geschäfte, sage ich jetzt mal, wo nicht völlig abgespacede Business-Ideen haben müssen, diese wären genauso willkommen wie die verrückten Vögel, die die Welt auf den Kopf stellen.
Ja, sehr spannend. Um hier den Rahmen zu schliessen, meine letzte Frage noch. Wo gehen deine Wurzeln gerade noch so hin? Das ist ein intensives Jahr oder intensive Jahr, die hinter dir liegen. Parallel neu Startnetzwerk, auch viel bewegt. Wo stehst du gerade? Gibt es noch Wurzeln, die gerade raus wollen? Oder ist es wirklich auch so ein bisschen Sättle vielleicht?
Sättle ist sicher etwas, was passiert. Und vor allem das Jahr 2026 steht noch im Zeichen von anderen Sachen als nur arbeiten oder etwas ein Business aufbauen oder wie auch immer das man es möchte nennen, auch private Aspekte, schöne Aspekte.
Schön.
Und darüber hinaus ist Startnetzwerk schon sehr zentral für mich, jetzt wenn man es aufs Berufliche reduziert, in Anführungs- und Schlusszeichen, da fühle ich mich absolut wohl, das ist wunderbar. Aber Ideen sind schon noch in meinem Kopf.
Jetzt kann ich sagen, du hast bestimmt Visionen.
Ja. Und zwar, wir haben eingangs und auch nachher von Kommunikation geredet. Und das ist eine Fertigkeit, die ich wirklich schleifen konnte. Kommunizieren, auch vor Leuten, sich ausdrücken. Und ich habe einen Guide geschrieben mit 30 Tipps quasi, wie man eine gute Rede gestaltet. Nicht quasi mit irgendwie, weil ich irgendwie einen Haufen Bücher gelesen habe, sondern wirklich Erfahrung von der Straße. Ja. So wie ich es gelernt habe in hunderten Pitches von Kunden oder Publikum oder auch dem Nachbarn quasi. Das habe ich in so ein E-Book gepackt und würde jetzt auch mal probieren. Gibt es Leute, die das interessiert? Gibt es Leute, die sagen, ja, sie würden mich mal hören, ob sie etwas von mir lernen können? Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Das ist mein kleines neues Projekt, wo ich probiere, wo ich herausfinden kann, kann ich dort Wurzeln schlagen, oder? Wie du es eigentlich gesagt hast. Und das andere ist, so ein bisschen visionärer, würde ich gerne Unternehmen können auf strategischer Ebene begleiten. Ich mache gerade eine Weiterbildung, wo es um das Thema Verwaltungsratsmandat geht. Und das ist für mich eine grosse Kiste. Aber ich finde eigentlich, Unternehmen, wir haben jetzt vorher gerade über die geredet, auch etablierte Unternehmen, brauchen junge Gedanken, brauchen die Jungunternehmer oder die Unternehmermentalität. Und ich glaube, da kann ich meinen Rucksack zur Verfügung stellen und möchte herausfinden, ob die Idee fruchtet, dass ich vielleicht irgendwann einmal in naher Zukunft in einem Verwaltungsrat kann, ein Unternehmen mitgestalten und mitsteuern.
Sehr spannend. Und den Tag auch ein bisschen frischer und innovativer machen.
Genau.
Wir sind sehr gerne hier im Kanton Thurgau, um das nochmal abschließen.
Definitiv.
Aber man darf das auch immer wieder so ein bisschen ansticheln. Lukas, danke vielmals. Mega spannend war auch, wie tief du blicken lassen hast und auch eben so ein bisschen Scheitern ist nicht gleich Scheitern, sondern man zieht aus etwas, wo zu Ende geht, auch wieder neue Sachen raus. Und ich finde es immer wieder wichtig, da auch irgendwo die Offenheit zu haben. Und bin sehr dankbar. Weil ich hatte dich vor längerer Zeit schon angefragt für den Podcast, ganz am Anfang, als ich gestartet habe eigentlich. Und du hast dann immer mich vertröstet. Ich habe, glaube ich, zweimal nochmal nachgefragt und hast gesagt, ja, das, was du am Tun ist, das ist noch nicht gelöst. Und ich bin da immer so dankbar, wenn die Leute so authentisch sind und mir Rückmeldungen geben, wo ich merke, eben, du willst ehrlich hier hinhocken, du willst frei reden können. Und dann stimmt es einfach nicht. Und ich schätze das so, wenn mir Leute dann das so ehrlich rückmelden und nicht irgendwie einfach hinhocken und irgendeine Maske anziehen. Weil das ist eigentlich nicht das, was da gesucht ist. Und da würde ich auch immer wieder teilen, wie sehr dass ich das schätze, wenn dann jemand auch so offen und ehrlich ist in der Kommunikation, auch im Vorgespräch schon. Danke vielmals.
Ich danke dir. Der Zeitpunkt war jetzt wirklich gut gewesen. Super. Danke vielmals für die Geduld. Und heute ist wirklich echt, das war alles echt heute. Und ich danke vielmals, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gern. Alles Gute weiterhin.
Ebenso.
Danke, ciao. Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön, bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast können mitnehmen, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!